SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Ich begrüße ganz herzlich bei uns im SWR 1 Leute-Studio Michael Mauer. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sprechen über Design, über Autodesign. Den Mercedes SLK haben Sie mitdesignt, die A-Klasse waren Designer bei Smart, bei Saab und nächste Woche Jubiläum. 20 Jahre Chefdesigner bei Porsche. Jetzt hätte ich gedacht, vielleicht sitzen Sie hier sogar und haben Zettel und Stift dabei und skizzieren zwischendurch immer mal was. Gibt doch so Menschen, die immer irgendwie Zettel und Stift brauchen. Wie ist es
genau
bei Ihnen?
Ich skizziere immer nebenher in Sitzungen, habe mich heute aber zurückgehalten, habe gedacht, ich konzentriere mich mal voll auf dieses Gespräch und zeichne nicht. Ja, aber das ist so, wie andere Menschen sich Notizen machen, etwas aufschreiben, sind meine Notizen halt Skizzen, ja, Scribbles.
Wenn Sie Zettel und Stift haben wollen, wäre kein Problem.
Ja, also das können Sie mir gerne hinlegen. Das Gute ist ja auch, wie gesagt, gerade so wie beim Telefonieren, man kann ja trotzdem zuhören und nebenher eben scribbeln. Also das funktioniert.
Ja, ganz interessant, Sie zu beobachten, wenn ich das verraten darf an dieser Stelle. Gerade kam eine Kollegin rein und Sie haben sie gleich auf das Tattoo angesprochen. Wo geht Ihr Blick zuerst hin? Als Designer schaut man sicherlich anders.
Ja, also das ist sicherlich so ein bisschen Berufskrankheit, dass man halt ein visueller Mensch ist. Ich bin halt auch hier in dieses Aufnahmestudio reingekommen und ja, dann schweift der Blick herum, dann sehe ich, wie die Wände hier gestaltet sind, was wir für ein Licht haben, oder dass vielleicht die eine oder andere Farbe nicht so hundertprozentig matcht. Ja, Berufskrankheit kann man nicht ändern und dann sieht man halt so ein Tattoo, das ein bisschen ungewöhnlicher ist und dann denkt man so, wow, das ist jetzt mal interessant. Würde mich auch die Geschichte dahinter interessieren, die wir ja kurz dann auch noch mitbekommen haben.
Ja, absolut. Das heißt, Neugier ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, um Design zu machen. Ist das richtig?
Ja, also Neugier und vor allem extreme Offenheit. Es gibt, ich glaube, der Spruch ist vom Einstein, der mal gesagt hat, ich gehe in ein Meeting rein mit einer festen Meinung, wichtig, aber auch mit der Bereitschaft, mit einer anderen wieder rauszukommen. Also das, was man ja auch so aus der Softwareentwicklung kennt, auch sehr flexibel zu sein, wenn sich ein Weg als eine Sackgasse herausstellt oder man damit nicht zufrieden ist, umzudenken und Dinge dann auch wieder anders zu machen und einen neuen Weg auszuprobieren.
Das heißt, wie oft müssen Sie einen Entwurf wieder umschmeißen?
Naja, also ich sag mal, der Designprozess, der beginnt mit Skizzen, Scribbles, wir nennen das Ideation, dann Maßstabsmodelle, Full-Size-Modelle und da ist auch der Vorstand mit involviert. Wir diskutieren viel und das kann man jetzt nicht sagen, ob man das einmal, zweimal oder zehnmal umschmeißt, aber das ist schon so ein iterativer Prozess und es gibt es eigentlich nicht, dass die allererste Skizze zu 100% den Weg auf die Straße findet. Das gibt's nicht.
Das wäre ganz ungewöhnlich.
Ja, das wäre ganz ungewöhnlich und müsste einem wahrscheinlich auch zu denken geben, weil es eigentlich, ich habe das noch nicht erlebt.
Ist ja auch ganz schön, wenn man drüber diskutieren kann, Feinheiten verändern kann. Und jetzt Ende Juli starten die Sommerferien bei uns in Baden-Württemberg. Viele haben den Schulabschluss in der Tasche. Wie war das denn bei Ihnen? Also als Designer kommt man ja nicht zur Welt.
Nein, und ich zweimal nicht. Ich bin im tiefen Südschwarzwald aufgewachsen und da war vor allem das Thema Sport und Skifahren. Und ich habe das immer so beschrieben aus der Sorge des Vaters, dass aus seinem Sohn nichts wird, hat er sich mal drum gekümmert und er war ein Autonarr. Ich habe Spaß in der Schule im Kunstunterricht gehabt und er hat dann rausgefunden, dass es das Berufsbild des Automobildesigners gibt. Habe dann ein Praktikum bei Mercedes gemacht und dann in Pforzheim Transportation Design studiert. Ja.
Transportation Design in Pforzheim, da gibt's immer tolle Werkschauen. Da war ich im Frühjahr und war total erstaunt, weil die Studis hatten da wirklich ein Schiff von einem Wagen designt, was da stand. Kühlerhaube geschätzt, 7 Meter lang. Wie sehr lassen Sie bei einem Entwurf Ihrer Fantasie freien Lauf? Mhm. Weil das sowas eigentlich nicht realistisch ist, ist doch schon von vornherein klar.
Oder? Ja, also ich sag mal, da muss man halt auch wirklich Studenten, denen muss man diese Freiheit geben, weil das auch Teil der Kreativität ist und eben am Anfang, ganz früh im Prozess, keine Möglichkeit ausschließen. Weil man weiß nie, ich rede da immer gern von Happy Accidents, Da kann ja, wenn es nur ein Detail ist, was überlebt, aber ein anderes Produkt weiterbringt.
Michael Mauer, haben wir gerade versorgt mit Zettel und Stift. Haben Sie Lust, was zu zeichnen? Sind Sie in einer besonderen Stimmung dafür? Brauchen Sie die? Oder?
Sagen wir mal so, das sieht man dann am Schluss an der Skizze, ob ich in der Stimmung bin. Also ich kann an meinen Skizzen sagen, ob ich einen guten Tag hatte oder einen schlechten. Schauen wir mal, was bei rauskommt.
Wären Sie einverstanden, dass wir das dann unter den SWR1-Hörerinnen und Hörern verlosen?
Können wir gerne machen.
Okay, also wer Interesse hat, eine Skizze des Chefdesigners von Porsche zu erhalten, einfach eine kurze Mail ins Studio mit der Adresse und dann schicken wir es anschließend zu. Wie arbeiten Sie denn grundsätzlich? Jetzt haben wir hier nur Papier und Stift. Wie designen Sie?
Ja, also ich persönlich designe in Anführungsstrichen nur noch so, dass ich mit dem Team und den Designern ihre Entwürfe diskutiere. Die Designer selber natürlich heute auch sehr viel mit einem elektronischen Stift auf einem Tablet, praktisch im Computer. Man darf da aber nicht vergessen, der Prozess an sich ist ja immer noch der gleiche, dass ein Mensch irgendwas im Kopf hat und das visualisiert. Der ganze Prozess ist heute dann auch in der Folge halt durch die ganze Unterstützung, was virtuelle Realität anbelangt und solche Dinge, viel schneller geworden. Ja.
Es ist schneller geworden. Hat sich das Design dadurch auch verändert?
Naja, das kann schon sein. Interessante Frage, dass man natürlich, ich sag mal, früher so ein 1:1 Rendering, also eine Zeichnung eines Autos in Originalgröße, hat halt einfach, ich sag mal, einen Tag oder zwei gebraucht. Heute am Computer ist es ja maßstabslos. Jetzt könnte natürlich schon sein, dass, weil man schneller Varianten machen kann, dass dadurch das Design sich vielleicht auch verändert hat. Interessante Frage, ja.
Sie sagen, wenn heute ein neues Auto vorgestellt wird, dann hat es den Designbereich vor ein paar Jahren verlassen. Dann sind Sie doch jemand, der mir sagen kann, wie ist es in der Zukunft zu leben?
Ja, ja, theoretisch schon, aber da das natürlich dann auch die Marke Porsche betrifft, darf ich das nicht erzählen. Ja, also das ist immer, ich sage immer, als Designer oder kreativer Mensch heißt es, dann sag uns doch mal, wie die Zukunft aussieht. Das weiß ich auch nicht, wir gestalten sie ja. Und auf dem Weg kann viel passieren.
Vielleicht kriege ich den Rhythmus der Zukunft aus Ihnen raus. Also Sie haben ja einen bestimmten Rhythmus, wann dann neue Modelle erscheinen. Jetzt steht man ja auch gerade bei Porsche vor der neuen Modellpalette. Deswegen hängen die Käufer auch so ein bisschen. Das hängt ja auch damit dann zusammen. Also wie ist der Rhythmus?
Naja, das ist, ich sag mal, Sie haben einen Vorgänger oder ein existierendes Modell. Und dann ist es ganz genau strukturiert, wann, wie lang ist die Lebenszeit, der Lifezyklus von so einem Auto und wann dann zurückgerechnet die ganzen Gewerke, wie es bei uns heißt, anfangen zu arbeiten. Das ist klar definiert und es ist meistens so, wenn halt ein Fahrzeug, wie jetzt haben wir gerade den Macan auf die Straße gebracht und dann beschäftigen wir uns schon mal so, wie könnte ein Nachfolger aussehen. Also da ist man dann immer so 4-5 Jahre seiner Zeit voraus.
So in der Zukunft zu leben, ist das dann eine Herausforderung, im Hier und Jetzt zu sein?
Herausforderung vielleicht nicht unbedingt, aber das ist natürlich, wie gesagt, für Käufer draußen oder für die Menschen draußen im Straßenverkehr ist das neue Auto ganz neu. Für mich ist es in Anführungsstrichen schon ein Oldtimer, weil wir uns halt mit dem Nachfolger beschäftigen. Es ist vielleicht insofern schwierig, weil man dann sofort an dem Auto sieht, ach, das hätte man aber wirklich noch besser machen können. Aber das machen wir dann halt beim Nachfolger.
Boah, die Skizze ist schon fertig. Designchef bei Porsche, Michael Mauer bei uns im Studio, hatten eben kurz darüber gesprochen, ob es möglich wäre, eine Skizze herzustellen und unter den SW1-Hörerinnen und Hörern zu verlosen. Also können Sie vielleicht gerade mal beschreiben, was Sie gemacht haben? Womit haben Sie angefangen?
Mit dem Vorderrad, glaube ich. Aber auf die Frage muss ich schon sagen, ich weiß es eigentlich wieder gar nicht. Und das zeigt, wie, das ist so ein Automatismus. Offensichtlich ist da meine rechte Hand entkoppelt von dem, was ich mache. Ja, es ist so meine Standardskizze, der 911, der Kern unserer Marke. Versucht zu verhindern, da irgendwas zu verraten, was in die Zukunft zeigt.
Vor 76 Jahren kam der erste Porsche-Sportwagen auf den Markt. Was hat denn Ihre Skizze mit dem noch gemeinsam?
Ja, sehr viel. Aber ich sag mal, vor allem bei einer Marke wie Porsche, wir sehr stark versuchen, einfach diesen Faden zur Historie aufrechtzuerhalten, ohne und trotzdem das mit innovativen neuen Ideen zu verbinden. Aber alles hat mit dem ersten Porsche angefangen. Und die Formensprache, dort sind die Grundlagen gelegt worden.
Jetzt haben Sie es als Faden der Historie bezeichnet. Wie kann ich das erkennen, wenn ich Ihre Skizze angucke?
Naja, also ich würde jetzt mal sagen, wenn man dann den 356 nimmt in einer Seitenansicht, ich habe jetzt nur die Seite gezeichnet, sag mal so diese Charakteristik, wie vorne die Scheinwerfer aus diesen Kotflügeln rauskommen, wie das Dach nach hinten abfällt. Natürlich sieht diese Skizze oder dieses Auto eher dem aktuellen 911er ähnlich, aber wenn man einen 356 Coupé und dieses Auto nebeneinander stellt, dann wird man, glaube ich, schon die Verwandtschaft erkennen.
Okay, also vielen Dank erstmal für die Zeichnung. Sie könnten, glaube ich, Hunderte machen. So viele Mails sind in der kurzen Zeit angekommen. Also wir losen nachher aus. Und danke erstmal für die immense Beteiligung an die SW1-Hörerinnen und Hörer. Wir wollten darüber sprechen, welche Frage Sie sich als erstes stellen, wenn es an einen neuen Entwurf geht.
Also das ist so ein bisschen abhängig davon, ob es ein Nachfolgemodell ist, also ist es der neue 911, mit dem wir uns beschäftigen, oder Macan, oder ist es wie damals ein Taycan, also hat kein Vorgänger auch noch das Thema neue Antriebstechnologie. Und dann kann ich sagen, dann gibt es noch solche Supersportwagen, so ein 918. Also da ist die Fragestellung immer so ein bisschen anders, aber zunächst mal wichtig, oberstes Gebot, ich muss auf den ersten Blick erkennen, dass es ein Porsche ist. Und dann sind wir genau bei dem Thema, was Sie gerade angedeutet haben. Was sind Elemente, die eben genau das erzeugen, ohne alte Elemente zu verwenden?
Als Laie würde ich jetzt sagen, so die typischen Augen, die Lichter des Porsche.
Ja, also ich sage mal, das ist, würde ich jetzt mal sagen, so halb richtig. Wir unterscheiden zwischen Markenidentität, also Elementen, die zeigen, dass es ein Porsche ist. Und dann versuchen wir jedem Auto noch seine eigene Charakteristik mitzugeben. Und da spielt die Scheinwerferform eine wichtige Rolle. Deshalb hat der 911er eher rundliche Scheinwerfer, aber jetzt zum Beispiel eben ein Taycan eher horizontal rechteckige. Und das ist genau das Thema, dass die Form der Scheinwerfer nicht unbedingt das ist, was die Porsche Familienmitglieder verbindet, sondern es ist eigentlich mehr so die Hauben, also dass die Kotflügel höher sind als die Haube.
Ja.
Diese Bewegung, das ist eigentlich so eher das Typische, was alle verbindet.
Wenn wir jetzt nochmal in die Historie gehen, schon 1898 konstruierte Ferdinand Porsche den Egger Lohner C.2 Phaeton mit Elektromotor, fuhr 25 km/h. Porsche damals elektrisch, wundert Sie das heute?
Ja, also ich sag mal, es wundert mich insofern nicht, weil eben Ferdinand Porsche oder dann auch Ferry Porsche sich, wie ich finde, gerade eben, wir haben es ganz am Anfang davon gehabt, auch dadurch ausgezeichnet haben, dass es keine Limits gab im Sinne von Denken und in dem Fall Antriebstechnologie. Und damals um diese Zeit, der Verbrennungsmotor, Elektromotor, da war das ja noch nicht so klar, was für die nächsten Jahre die beherrschende Technologie sein wird. Und dass dann gerade Ferdinand Porsche sowas hingestellt hat, ja, kann man nur den Hut ziehen, wie weit er eigentlich seiner Zeit voraus war. Ja.
Warum hat er sich damals nicht durchgesetzt?
Wahrscheinlich müsste ich jetzt auch mir das Auto nochmal genauer angucken. Das Design war es wahrscheinlich nicht. Die Technologie war einfach dort wahrscheinlich nicht so gut oder die Technologie des Verbrennungsmotors einfach effizienter.
Michael Mauer bei uns, Sie sind Designchef bei Porsche. Jetzt hieß es Anfang der Woche, der Verbrenner Cayenne wird länger gebaut. Heißt das, der Wandel in der Autobranche läuft langsamer als gedacht?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass sich dort Dinge verändern. Und ich finde es auch gut, weil was wir uns ja auch immer als Prämisse nehmen, sind die Kunden. Wir machen ja nicht, mein ehemaliger Designchef bei Mercedes, Bruno Sacco, hat mal gesagt, wir designen Autos nicht für Designer, sondern für Kunden. Und ich glaube, das ist halt auch einfach jetzt eine Reaktion der Kunden. Ich glaube, an der Elektromobilität am Ende wird kein Weg vorbeiführen. Und die Frage ist halt, wie schnell das jetzt geht.
Welchen Kunden haben Sie denn da im Kopf? Denn der chinesische Kunde war ja lange der große Kunde. Der Markt stagniert jetzt gerade.
Also Das ist sicherlich eine der Herausforderungen als globales Unternehmen, die drei großen Märkte Europa, USA und China, und dort ja die Menschen schon nochmal unterschiedliche Präferenzen haben. Ich finde es aber eben auch extrem wichtig, ein Kunde in China oder in den USA, wenn er einen Porsche kauft, will er ja ein Fahrzeug aus Europa, aus Deutschland. Dann will er den Sportwagen haben, der eben hier aus dieser Region kommt und der eben auch seine eigene Designidentität hat. Dass man dort vor allem über Farben und Materialien versucht, dort spezifischer auf Kundenwünsche einzugehen, ja. Aber ansonsten eben, wie gesagt, seiner Identität treu bleiben, halte ich für sehr wichtig.
Wobei funktioniert das überall? Ich denke gerade als Beispiel daran an so US-Trucks. Die sieht man hier auf der Straße ja eher selten. Also das ist dann schon eine ganz spezielle Klientel. Denn auch in China hat sich Porsche lange sehr gut verkauft.
Ja, gut, ich glaube, das ist, da bin ich, sage ich mal, zu sehr Designer und zu wenig Wirtschaftsanalytiker. Ich glaube, das ist halt jede Volkswirtschaft hat ihre Ups und Downs. Es animiert, finde ich eigentlich, oder motiviert eben, sich noch stärker damit auseinanderzusetzen, was Kunden wirklich an, jetzt in unserem Fall, an dem Produkt Porsche interessiert. Sich da noch stärker mit auseinanderzusetzen und einfach Produkte zu machen, die am Ende muss der, wie heißt es immer so schön, der Köder dem Fisch schmecken.
Wie viel Risiko gehört denn zum Design?
Es sind Dinge, die die Zukunft betreffen. Wir, wie wir es vorhin besprochen haben, ja 2, 3, 5 Jahre in der Zukunft sind. Und aufgrund einfach der ja, Lead-Time, ich meine, das ist ein komplexes Fahrzeug, da müssen Stahlplatten, sage ich mal, gebogen werden. Was wir heute entscheiden, muss dann in, weiß ich nicht, 2, 3 Jahren genau den Nerv der Zeit treffen. Und da ist natürlich immer das Risiko dabei, dass sich grundsätzlich etwas geändert hat.
Wo lagen Sie mal total daneben?
Das werde ich natürlich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit breittreten. Ich sag mal, die Dinge, nicht katastrophal, aber ich würde schon sagen, so wenn so ein Auto dann manchmal auf die Straße gekommen ist, habe ich schon gedacht, boah, da hätte man aber wirklich weitergehen müssen. Das ist schon zu,
So ein Eingeständnis gehört aber dann für Designer natürlich dazu, weil man kann nicht immer den Zeitgeist treffen, oder?
Ja, ich sag mal, ja, und grundsätzlich überhaupt, sag mal, das Thema Selbstreflexion, kritisch auch mit dem umzugehen, was man gemacht hat. Sonst, glaube ich, hört man wirklich auf, besser zu werden. Ich meine, das ist ja eh beim Design, das ist ja etwas, ich kann ja nicht, ich habe mal eine Situation mit einem CEO gehabt, der mich gefragt hat, welches der Modelle? Und dann sage ich das in der Mitte. Warum? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, weil ich ein gutes Bauchgefühl habe. Und dann hat er gesagt, du bist ein Witzbold. Ich meine, wegen deinem guten Bauchgefühl entscheiden wir jetzt, da stehen ja Milliardeninvestitionen dahinter. Aber es ist halt, ich sag mal, am Ende des Tages Intuition, Gefühl. Und da kann man auch mal falsch liegen. Sollte man natürlich tunlichst verhindern.
Wie ging es denn aus bei diesem Bauchgefühl, bei der Geschichte?
Gut, würde ich mal so sagen. Und wenn es anders wäre, würde ich es natürlich nicht zugeben.
Sie sind erst der 4. Designchef nach Ferdinand Alexander Porsche. Es heißt doch immer, die Autowelt, die verändert sich so rasant. Gilt das fürs Design dann eben nicht?
Glaube ich auch. Weil wenn man jetzt vor allem in dem Wettbewerb, der ja über die letzten Jahre auch, ich sag mal, in der Anzahl der Fahrzeuge und Marken extrem explodiert ist, sieht man ja schon auch, was damit einmal alles so hochpoppt. Jetzt muss man, glaube ich, einfach nochmal unterscheiden, wofür eine Marke steht, wofür auch jetzt eine deutsche Automarke steht. Und die Marke Porsche hat eben dort eine andere Designstrategie, Philosophie. Und dort ist es eben, ich sag mal jetzt nicht evolutionär, das hört sich dann immer so an, als ob es angestaubt ist, aber eher kontinuierliche Weiterentwicklung.
So wie in der Musik gilt, 80er Rock, 90er Grunge und Techno, lässt sich denn Design auf Jahrzehnte übertragen?
Also ich glaube schon, dass man wenn man das mal wirklich analytisch nebeneinander stellen würde, wirklich auch so Veränderungen sieht, ob das jetzt gerade so in 10-Jahres-Scheiben möglich ist. Aber ja, auch das Automobildesign hat sich verändert. Es hat sich vor allem halt auch verändert, weil Fertigungstechniken besser geworden sind. Früher konnte man halt das Blech nicht so biegen. Kunststoffe, all diese Dinge. Und ja, natürlich verändert sich das auch mit der Zeit. Ja.
Jetzt mal platt gesagt, wenn ich das Blech jetzt eben besser biegen kann, sind dann eben runde Trends eher gerade angesagt?
Naja, also zunächst mal war es eigentlich das Thema, dass gerade so engere Radien oder harte Kanten schwierig waren. Dann ist das Design, wenn man das jetzt so analysieren würde, eher härter geworden, weil es eben die Fertigungstechnik hergegeben hat. Ich glaube, heute sind wir eher wieder, aber das hat weniger was mit der Fertigungstechnik zu tun, wieder eher auf so einem weicheren Weg. Und dann muss man natürlich auch noch sagen, dann hat man zum Beispiel ja aus Gewichtsgründen Aluminium genommen. Aluminium lässt sich nicht so verformen wie Stahl, Kunststoff wieder eher. Also da gibt es alle Möglichkeiten und wo ich immer nur sage, das sollten wir als Designer auch wirklich ausprobieren. Was wir am Ende machen, muss man dann natürlich schon diskutieren.
Jetzt sagen Sie gerade, wir sind aktuell eher auf einem weicheren Weg. Heißt das, das ist der aktuelle Trend?
Ja, also es ist zumindest, wenn ich sag mal jetzt für Porsche, wir haben ja da immer, sind, wie ich finde, unserer Identität und unserem Weg schon treu geblieben. Bei anderen Marken sieht man dort ja schon, die vielleicht vor 10 Jahren noch viele und harte Kanten hatten, eher weicher werden. Das ist aus meiner Sicht auch wieder auf der einen Seite dieses ja anders zu sein, dass der Nachfolger wirklich als neues Fahrzeug wirkt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Trend, so dieses Thema politisch korrekt, sich weiß ich nicht, unbedingt immer wehtun zu wollen und das sich dann vielleicht auch im Design ausdrückt. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Design zu machen, was weniger aneckt.
Gibt es einen Wagen, den Sie gerne designt hätten? Doch bestimmt.
Ja, das mache ich ja jeden Tag.
Naja, aber den hat jemand anderes designt
so,
und Sie
wären
derjenige
ja.
gewesen, der
okay.
ihn designt hätte.
Ja, also es gibt so in der Vergangenheit so ein Auto und das ist der Lancia Stratos.
Den was hat zeichnet den aus?
Bertone gemacht und der ist aus den 70er Jahren. Und der war einfach formal seiner Zeit, wie ich finde, 20 Jahre voraus. Ähnlich Porsche 928, Anatole Lapine. Auch einfach solche Fahrzeuge, die so visionär der Zeit voraus waren. Man dann aber auch sagen muss, gerade bei dem Stratos, heute extrem teuer als Oldtimer. Damals hat er sich gar nicht gut verkauft.
Weil er der Zeit voraus war,
genau.
Wahrscheinlich.
Ja, man muss immer, wie ich finde, den Stein schon weit in die Zukunft werfen, aber so in Anführungsstrichen, dessen Kunden auch noch finden können. Und genau da diese Balance zu finden, ist vielleicht die größte Herausforderung.
Machen Sie sich denn Gedanken um die Autos in 2044?
Ja, ja, klar. Also wir machen einmal, wie ich es auch beschrieben habe, haben natürlich dieses ganz einfache, in Anführungsstrichen, Thema Nachfolge. Wir beschäftigen uns aber auch ganz bewusst mit Dingen, also ich sage jetzt mal mit dem neuen Elfer der übernächsten Generation. Das Bild, was ich immer im Kopf habe, ist eben ganz weit in die Zukunft zu gehen. Und von da aus mich wieder zurückzubewegen. Und weil wenn ich so weit in die Zukunft gehe, dann bin ich wirklich, habe ich keine Restriktionen.
Hat das Auto 2044 noch Räder?
Sowohl als auch.
Ja, dieses Grinsen. Ich will jetzt nicht viel verraten, okay.
Ja, also ja. Es geht immer noch um ein Auto, ja. Hat noch Räder, ja klar.
Hörerfragen kommen rein aus Ötesheim, hat uns zum Beispiel Thomas Riehl geschrieben und fragt, was halten Sie von diesen dynamischen Blinkern? Mich regen die einfach nur auf und jetzt machen das ja auch noch viele Automarken nach. Was halten Sie davon?
Ja, also zunächst mal ist es eine Möglichkeit, sich als Marke zu differenzieren, bis zu dem Zeitpunkt, bis es andere nachmachen. Technisch, sage ich mal, herausfordernd. Für mich als Designer, auch der Marke Porsche, dann die große Frage, passt es zur Marke? Und da kann ich mich auch klar positionieren, dass ich finde, dass es zu einer Marke wie Porsche nicht passen würde. Und ich persönlich jetzt auch nicht so ein großer Fan davon bin. Aber Vielfalt macht ja das Bild bunt.
Kam eine andere Frage rein, ob sich die Autodesigner unterschiedlicher Marken denn auch mal austauschen?
Naja, also ich sage mal so, die Welt der Autodesigner oder die Anzahl ist noch überschaubar. Wir kennen uns meistens, entweder haben wir zusammen studiert oder mal zusammen gearbeitet. Da trifft man sich auch hier und da. Früher war immer die Automobilmesse so eine Gelegenheit. Und da tauscht man sich natürlich aus, aber über allgemeine Sachen im Design und natürlich nicht über die Dinge, die die eigene Marke betreffen.
Da gibt es dann natürlich auch das Betriebsgeheimnis und man will nicht zu viel verraten. Dennoch finde ich, wenn man sich so die Autos, die aktuell unterwegs sind, anschaut, es gibt ja doch immer so gewisse Ähnlichkeiten. Also der eine hat beim anderen abgeguckt, das ist durchaus zu sehen.
Naja, also wir leben ja als Designer auch nicht auf unserem eigenen Planeten und sind genauso von Dingen, die um uns herum passieren, beeinflusst, sehen, was die Konkurrenz macht. Sehen Dinge, die uns gut gefallen, selbst wenn wir dann sagen, nee, das ist ja eine andere Marke, aber irgendwo im Unterbewusstsein und wie ich es vorhin gesagt habe, dann der rechte oder linke Arm irgendwas zeichnet. Also da muss man schon dann, und das finde ich auch teilweise schade, dass offensichtlich manche Marken da keine Scheu haben, Designelemente mehr oder weniger zu kopieren. Aber das ist halt so und dann muss man aufbrechen zu neuen Ufern.
Ja. Viele kennen ja diesen Standardsatz aus dem Design, Form follows Function. Die Form folgt der Funktion. Gilt das auch fürs Autodesign?
Naja, also ich sag mal, dort haben wir sicherlich, haben sich Dinge auch verändert. Auch da finde ich, oder bin ich wieder der Meinung, in Abhängigkeit der Marke, und wenn wir jetzt speziell über Porsche sprechen, Sportwagen, die eben was Geschwindigkeit anbelangt oder wie so ein Auto ums Eck fährt, natürlich nochmal ganz andere Anforderungen auch an die Technik haben. Und da muss das Design ein Stück weit der Funktionalität folgen. Wobei ich aber auch immer sage, Design hat ja auch eine Funktion. Und das heißt einfach, das Produkt attraktiv wirken zu lassen, das emotional aufzuladen, ist genauso eine Funktion.
Sie sagen da lieber eine Linie weniger als eine zu viel. Dann gibt es mal die große Frage nach der perfekten Linie. Gibt es die?
Die gibt es wahrscheinlich nicht. Die gibt es, wenn überhaupt, nur für den Moment. Und dann ist die neue Linie ist wahrscheinlich dann noch perfekter.
Als Designer, als Autodesigner, der Sie jetzt seit 40 Jahren sind, lässt sich automatisch auch was anderes designen, wenn Sie diesen Blick für Design haben? Also wenn jetzt jemand sagt, ach, designen Sie doch eine Kaffeekanne.
Also ich glaube, das klingt dann immer so ein bisschen arrogant als Automobildesigner, aber die Argumentation ist, das Auto ist extrem komplex an sich und auch für einen Designer. Setzen Sie sich nur mal in das Interieur rein. Alles, was Sie da drin sehen und anfassen, ist gestaltet. Die Grafik, was Sie auf dem Bildschirm sehen, das Lenkrad, die Sitze, alles, das Leder, das Material, die Farbe. So dass ich sage, also es gibt kaum was Komplexeres. Und deshalb finde ich schon, dass Designer, die in der Automobilindustrie arbeiten, auch andere Dinge gut gestalten können. Das Einzige wäre die Kaffeemaschine, die Sie gerade erwähnt haben, das ist dann vielleicht die am dynamischsten aussehende Kaffeemaschine, die die Welt jemals gesehen hat.
Ja, gibt es bei Ihnen zu Hause Sachen, die Sie selbst designt, entworfen haben?
Ja, das ein oder andere Möbelstück, also mal ein Tisch oder so. Aber auch da muss ich dann schon sagen, in dem einen Fall zumindest kann ich ganz klar sagen, das hätte ich besser einem Möbeldesigner überlassen. Da sind wir halt schon auch als Automobildesigner sehr spezialisiert.
Hatte der Tisch Reifen?
Nein, das hat er nicht gehabt, aber die Proportionen waren einfach nicht perfekt. Der zweite war dann schon besser.
Gibt es typisch deutsches Design? Michael Mauer, Sie sind seit 40 Jahren Autodesigner. Wenn es einer wissen muss, dann Sie.
Naja, und ich bin nicht nur seit fast 40 Jahren Designer, sondern auch in Deutschland aufgewachsen, domestiziert sozusagen. Bin in Pforzheim auf die Schule gegangen und ich sag mal, das deutsche Design hat natürlich seinen Ursprung im Handwerk. Ich sag mal, Handwerker, die halt ein ästhetisches Empfinden hatten. Daraus ist aus meiner Sicht das Thema Design entstanden. Und diese enge Verbundenheit, wir hatten es vorhin zum Thema Funktionalität, aber auch zu dem Thema, welche Materialien und wie kann ich Materialien bearbeiten. Da hängen wir natürlich auch an den Entwicklungen, ich sag mal, am Ende des Tages der Techniker dran.
Sagt denn Design etwas über eine Gesellschaft aus? Lässt sich das am Design erkennen?
Die Frage ist dann für mich immer so ein bisschen dieses Thema Henne-Ei. Ja. Was ist zuerst da? Sind Produkte, die wir dann sehen, die von Designern gestaltet sind, maßgeblich davon beeinflusst, dass eben auch wir Designer ja in einer Gesellschaft leben, oder beeinflussen wir am Ende des Tages die Gesellschaft? Ich glaube eher Letzteres, dass wir eben über diese Gestaltung, ob das jetzt dann halt so eine Ulmer Schule oder Bauhaus, also dieses reduziertere, einfachere, weniger dekorativ, dass das dann auch, sage ich mal, sich in einer Gesellschaft niederschlägt, das glaube ich dann schon, ja.
Wobei dabei ja interessant ist, hat sich erst im Nachhinein niedergeschlagen in der Gesellschaft, nachdem es im Grunde vorbei war.
Ja, das ist halt auch wie so oft, dass gute Dinge erst, ja, ich sag mal, bei Malern, bei Künstlern, die Kunstwerke dann meistens erst ihren Wert kriegen, wenn der gute Mensch schon verstorben ist.
Das ist bei Autodesignern dann zum Glück
hoffentlich
anders.
Hoffentlich nicht, ja.
Sie sind im Ausland viel unterwegs. Schärft das dann auch nochmal den Blick so, was ist dann deutsches Design? Lässt sich das feststellen?
Ja, also ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe ja auch ein Jahr lang in Japan gelebt. Das ist schon super spannend zu sehen, wie dann zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt wieder USA nehme, bei uns auf den Straßen so ein Porsche Cayenne ja eher schon ein größeres Auto ist im Straßenbild. In den USA geht der fast unter. Ja. Und das schärft einfach nochmal den Blick, um Dinge einzuordnen. Und eben, wie gesagt, wir verkaufen ja auch Autos in den USA und in China.
Jetzt haben Sie das Thema fette Karre gerade angesprochen. Da schreibt uns aus Mötzingen nämlich Hubert Krag. Werden die Autos immer größer, wuchtiger, unförmiger, statt windschnittiger und energiesparender, oder irre ich mich da?
Ich würde mal sagen, ja und nein. Also auf alle Fälle, was die aerodynamische Qualität anbelangt, sind die Autos heute viel besser. Die Windkanalanlagen sind viel besser. Die Techniker, die da arbeiten. Also da sage ich mal, die aerodynamische Qualität der Autos ist besser geworden. Bei elektrischen Fahrzeugen, das noch eine viel größere Rolle spielt. Ansonsten ja, ein Größenwachstum, sage ich mal, nicht nur bei Autos, sieht man, glaube ich, bei allem. Das aber getrieben auch natürlich von Kundenwünschen, mehr Platz zu haben. Das Thema Sicherheit spielt eine große Rolle. Und natürlich auch das Thema Leistung von Autos, wenn man halt sieht, da brauche ich größere Bremsen, größere Räder.
Sie sprechen Kundenwünsche gerade an. Ist das wirklich so? Denn wenn die Kunden das Fahrzeug nicht mehr in die Garage kriegen, weil die wächst nicht automatisch mit, dann will ich doch vielleicht eher das kleinere Auto, was aber komfortabel ist.
Wäre mal interessant, ob das in so einem Kundengespräch funktionieren würde, so nach dem Motto, ach, nehmen Sie doch lieber das kleinere Auto, der passt sicher besser in Ihrer Garage. Würde der Kunde wahrscheinlich sagen, kein Problem, ich habe eine große Garage.
Naja, nicht alle, oder die Parkplätze wachsen nicht automatisch mit. Es gibt dann schon auch Probleme durch die immer größer werdenden Autos.
Das ist so. Aber wie gesagt, ich bin auch ein großer Verfechter, gerade für das Thema Porsche. Dieses Thema kompakt. Und ich glaube, dass wir immer noch im Vergleich zum Wettbewerb eher die kompakteren Fahrzeuge haben.
Jetzt gibt es das Autodesign und jede Marke hat natürlich ein Logo. Das springende Ross von Porsche, das ist bekannt. Gibt es da eigentlich eine Geschichte, wie das Ross auf das Wappen kam?
Die gibt es sicherlich. Ja, also das hat ja einfach mit dem Thema zu tun, dass irgendwann auch Ferry Porsche einfach dieses Thema Wappen, Emblem, Logo auch erkannt hat, dass das was Wichtiges ist.
Sie können jetzt kreativ sein, erfinden Sie eine Geschichte.
Ja. Und das Ross ist einfach, hat die Verbundenheit mit Stuttgart. Okay. Und das Interessante ist ja, dass auch auf dem Ferrari ist ja auch ein Ross. Und die Geschichte, die ich da zumindest gelesen habe, war auch irgendwie, hat was mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun, dass da ein Flugzeug abgestürzt ist. Und das hat irgendwie auch dieses Ross getragen. Also das ist einfach die Verbundenheit zur Region hier. Ja.
Und das daneben, ist das ein Geweih oder was soll das überhaupt
Geweih
darstellen?
Ja. Mhm. Ja.
Also, es sind aber nicht vornehmlich Jäger, die dann Porsche kaufen.
Nein, das glaube ich nicht. Wir haben jetzt erst ein überarbeitetes Wappen eingeführt, wo wir einfach natürlich diesem Layout treu geblieben sind, aber es modernisiert haben. Die Farben, also alles, was auf dem Wappen ist, hat natürlich eine Bedeutung, ja.
Jetzt ist die Hauptaufgabe bei Ihnen, die Designstrategie zu definieren. Was können wir Laien uns denn darunter vorstellen?
Naja, das eine ist, dass ich natürlich an einem Gegenstand designen kann, so nach dem Motto, gefällt's mir nicht, Linie hoch, Linie runter. Ich finde eben an der Stelle ist extrem wichtig, weil das eine ist, dass ich ein attraktives Produkt gestalte oder ein emotional berührendes, was die Positionierung der Marke unterstützt. Wir sind immer Sportwagenmarke. Das Design sollte eben auch ausdrücken, und das Design ist halt der erste Berührungspunkt. Ich bin ein Sportwagen im Segment. Und dort muss man schon, wie ich finde, eine Strategie dahinter legen, dass alle, nicht nur im Designbereich, sondern auch im Unternehmen, eine grobe Orientierung haben, wo es denn hingehen sollte.
Und da wären wir wieder beim Bauchgefühl, wo man dann einfach gucken muss. Also die
ja,
Richtung,
und das ne? ist ja. das eine ist Bauchgefühl, aber auch wir haben Schlüsselworte definiert, Kriterien definiert, die eben auch genau an so einer Entscheidung, ist es jetzt das Modell 1, 2 oder 3, so ein bisschen eine Orientierung geben, dass es halt vielleicht eher das Modell 2 ist und nicht das Modell 1.
Was wäre so ein Schlüsselwort?
Also wir haben drei Schlüsselworte. Eins davon ist zum Beispiel Fokus oder auch das andere Spannung, Tension. Da ist zum Beispiel ein schönes Beispiel im Interieur, dass wir ja sagen, nicht nur Touchscreens, sondern auch wirklich noch schöne analoge Schalter. Und das erzeugt auch Spannung. Also wir sagen, Spannung erzeugen durch Gegensätze. Das ist zum Beispiel so eine Diskussion, die wir dann da führen.
Das heißt, ich bin großer Fan vom Fensterkurbeln. Das heißt, irgendwann können wir das Fenster wieder kurbeln?
Theoretisch, erstens kriegen Sie bei Porsche alles, was Sie wollen. Also da würde auch Ihr Auto wieder umgebaut werden.
Das wären dann immer die Sonderanfertigungen, die kosten ganz viel Geld.
Sagen wir mal so, ja klar, ist auch aufwendig. Aber da ist dann halt leider auch, wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und ich würde jetzt mal sagen, dass die Mehrzahl potenzieller Kunden eher den elektrischen Fensterheber bevorzugt.
Herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in
SWR1. Sehr gerne.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.